Jetzt hört er mich. Ich weiß nicht, wie eure Woche war, aber diese Woche hat mich schon ein wenig ins Nachdenken gebracht. Ins Nachdenken in der Hinsicht, was bleibt eigentlich? Was bleibt eigentlich übrig von uns? Von unser Leben. Ich war diese Woche zweimal am Grab und habe Menschen zu Grabe getragen oder die Beerdigung gemacht. Habe mich für 3 Beerdigungen vorbereitet. Am Freitagabend habe ich erfahren, dass mein Cousin mit 64 Jahren starb, weil das Herz nicht mehr wollte. Und gestern Abend habe ich erfahren, dass mein Bruder ins Krankenhaus kam, weil das Herz nicht mehr wollte und sie das jetzt anhalten werden und versuchen werden, es wieder zu starten. Da bewegen einen, manche Gedanken gehen da einen durch den Kopf und man fragt sich, was bleibt. Und so möchte ich einfach mit euch in der Apostelgeschichte hineinschauen und uns diese Frage stellen, was ist geblieben von dem, was in der Apostelgeschichte, ja, wir lesen und in dem Text, das wir heute, ja, uns näher anschauen werden. Wir haben den Text heute gelesen und der ist groß und der ist riesig und ich werde nicht in der Lage sein, auf alles einzugehen und doch möchte ich ein paar Punkte hervorheben und uns fragen, wo und was können wir mitnehmen für unser Alltag? Damit es einen Unterschied macht und damit es, ja, diese Frage beantwortet, was bleibt? Wir sehen hier auf die erste Folie, dass der Apostel Paulus seine 3. Missionsreise antritt. In Apostelgeschichte 19 lesen wir davon. Und ich habe mich gefragt, heute Morgen vor allem, was hat ihn angetrieben? Er hatte ja bereits schon 2 Missionsreisen unternommen. Er war bereits in diesen Städten, die dort genannt werden. Er hatte den Menschen schon bereits das Evangelium verkündigt. Er hatte den Menschen die frohe Botschaft gebracht. Und er hätte sich zur Ruhe setzen können und sagen können, ich habe meine Mission, meinen Dienst erfüllt. Meine Aufgabe ist erfüllt. Aber was hat ihn angetrieben, ein 3. Mal sich auf den Weg zu machen. Und ich denke, wenn wir die Apostelgeschichte und die Briefe lesen von ihm, dann sehen wir, dass ihn angetrieben hat, die frohe Botschaft, den Menschen das Evangelium zu bringen, damit noch einer oder noch mehrere gerettet werden. Auf dass noch einige gerettet werden und nicht verloren gehen und nicht in die ewige Verdammnis gelangen. Und ich stellte mir die Frage, wie muss es wohl Paulus ergangen sein? Denn von Antiochien loszuziehen bis nach Philippi müssen wir uns vorstellen, etwa 2000 Kilometer. Das heißt, er war zu Fuß unterwegs, er hat wahrscheinlich 3 bis 4 Wochen gebraucht, um dorthin zu kommen. Natürlich hat er überall einen Stopp gemacht und eine Pause eingebaut, um ein bisschen den Menschen mit denen Gemeinschaft zu haben und ihnen das Wort zu erklären. Aber trotzdem, es sind 2000 Kilometer und dann macht er sich wieder zurück, natürlich im Teil mit dem Schiff, aber auch wiederum 2000 Kilometer, ja, überhaupt 4000 Kilometer. Und zur damaligen Zeit war jemand, der 50 war, schon uralt. Das heißt, ich werde nächstes Jahr 50. Aber damals war das in der Zeit so, dass jemand, der 50 Jahre alt war, uralt war, weil die Menschen 45 maximal 50 wurden. Aus Umständen, gesundheitlichen oder auch aus, ja, Infektionen und sonstige Krankheiten. Und jetzt sehen wir hier, der Apostel Paulus unternimmt die 3. Missionsreise und wenn wir genau hinschauen oder zumindest in sein Leben hineinschauen, dann muss er hier wohl wahrscheinlich 65 Jahre alt gewesen sein, wo er sich auf den Weg macht. Warum? Weil er ein brennendes Herz hat für die verlorenen Menschen. Er hätte ja sagen können, hey, ich bleibe zu Hause, ich bleibe sitzen in meiner schönen Umgebung in Antiochien, da wo er sich wohlfühlte in der Gemeinde, hätte dort noch ein bisschen unterrichten können oder lehren können, predigen können und das war's. Aber nein, er macht sich auf den Weg als uralter Mann nach der damaligen Zeit mit 65 etwa, denn wenn wir zurückrechnen, war er bei Stephanus dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Das heißt, er hatte damals schon studiert unter Gamaliel. Das heißt, dass einer mit 21 Jahren zum Studium zugelassen wurde. Damals müsste man etwa 12 Jahre studieren. Und so können wir uns das zusammenrechnen, muss er etwa 65 Jahre alt gewesen sein und hat nur ein Ziel. Ich möchte die Gemeinden unterweisen im Evangelium, im Wort Gottes. Er hatte ein Ziel, ich möchte, dass noch ein paar gerettet werden. Und da war ihm kein Weg zu lang, keine Umstände zu weit oder zu groß. Er ging und machte sich auf. Warum? Weil der Heilige Geist in seinem Leben wirkte und ihm das Brennen des Feuer im Herzen nicht erlöschen ließ, auf das noch ein paar gerettet werden. Manchmal ist der Weg zur Gemeinde schon zu weit für manche. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da bleibt man doch lieber zu Hause. Für Paulus waren 4000 Kilometer nicht so weit. Er kam nach Ephesus. Ephesus war die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia und ein führendes Handelszentrum in Kleinasien, der heutigen Türkei. Ephesus war der Knotenpunkt von Transportwegen zu Wasser sowie zu Land der damaligen Zeit und eine Stadt von Bedeutung, eine Stadt von Einfluss, eine Stadt von Multikulti. Und so sah es dort auch aus. Dort, wo er gepredigt hat, dort, wo er gewirkt hat. Und wir sehen, über die Jahrhunderte sind manche Städte zerstört worden. Auch manche Gemeinden wurden zerstört. Und wir wissen, dass in Ephesus über Jahrhunderte keine Christen gab. Vor etwa 10 Jahren hat eine Partnergemeinde oder Freunde von mir, Bekannte in Ephesus, eine Gemeinde gegründet. Letztes Jahr haben sich mehr als 50 Leute taufen lassen. Das Evangelium wird in Ephesus wieder gepredigt. Und Paulus blieb damals zwischen 2 und 3 Jahre in Ephesus und verrichtete seinen Dienst in der Gemeinde. Ja, von hier aus schrieb er auch den ersten Korintherbrief oder die Korintherbriefe und lehrte auf den Marktplätzen und Synagogen. Und jetzt kommen wir in den Text hinein. Und als er dort so predigte und unterwegs war, begegnete er die 12 Jünger des Johannes. Begegnete er die, die von Johannes noch ergriffen waren und die Botschaft von Johannes mitgenommen hatten und somit sich auf den Weg gemacht haben, zu predigen, Buße und zu taufen, damit sie im Grunde genommen bereit sind, wenn der Messias kommt. Nun traf Paulus eine Reihe der Gläubigen, die überzeugt waren, den Weg, ja, Jünger des Johannes. Und die Taufe des Johannes war nur ein Zeichen der Buße für die Sünde und ein Zeichen des neuen Lebens mit Christus und somit des Empfangen des Heiligen Geistes ging ihn ab. Und wie bei Apollos in Kapitel 18 wir schon gehört haben, mussten auch diese Gläubige über die Botschaft des Evangeliums und den Dienst Jesu Christi erfahren und hören. Sie glaubten ja an den Messias, der da kommen würde. an Christus, den Retter, der die Welt retten würde. Und doch hatten sie diese bedeutende Wahrheit des Kommens des Heiligen Geistes zu Pfingsten nicht erfahren oder nicht gehört und nicht miterlebt. Ein Christ zu werden bedeutet, sich von der Sünde abzuwenden, also eine Umkehr des Lebens zu tun, um sich Christus zuzuwenden und dann aber auch zu bitten, dass Jesus in einem Herzen hineinkommt. Ihn auch einzuladen und somit empfängt man den Heiligen Geist. Aber dieses war ihm nicht bekannt. Und die Predigten von Johannes dem Täufer stellten lediglich nur eine Etappe auf dem Weg zu Jesus dar und nicht den Weg mit Jesus. Und dann sehen wir hier die Handauflegung und das Gebet von Paulus um den Heiligen Geist für einige der Gläubigen in Ephesus zu erhalten, so wie es zu Pfingsten geschah. Und sie erhielten die Gabe des Zungenredens und der Weissagung. Der Heilige Geist macht uns zu Handlungen fähig, die wir aus eigener Kraft niemals bewältigen können, noch verrichten können. Und dieser Vorfall zeigt uns in aller Deutlichkeit, dass es ohne den Heiligen Geist keinen vollkommen christlichen Glauben gibt. Aus uns heraus können wir keine neuen Menschen in Christus werden, sondern wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes, der uns überführt zu der Erkenntnis, dass wir Sünder sind, dass wir umkehren müssen und ein neues Leben im Glauben starten müssen. In Apostelgeschichte wird beschrieben, dass Christen den Heiligen Geist auf verschiedene Weise empfingen. Und normalerweise erfüllte der Heilige Geist einen Menschen, sobald er sich zum Glauben an Jesus Christus bekannte. Aber hier geschah es, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erst später, und Gott bestätigte den Glauben, die zuvor nichts vom Heiligen Geist wussten. Dass an Pfingsten eigentlich schon die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Gläubige stattfand. Und wir sehen hier, sie waren offen für die frohe Botschaft. Sie hatten nur einen Teil gehört, die Jünger des Johannes, und sie waren offen, den zweiten Teil zu empfangen. Wir gehen weiter in den nächsten Text. Auch ein langer Abschnitt, da geht es um die Erweckung in Ephesus und die Lehre und Heiltätigkeit des Paulus. Die Provinz Asien umfasste Kleinasien, welche die heutige Türkei ist, und während der dritten Missionsreise verbreitete Paulus und sein Team das Evangelium in diesem ganzen Gebiet, wie wir vorhin auf der Karte gesehen haben. Nun waren auch Juden unterwegs, die von Ort zu Ort reisten und verdienten ihr Lebensunterhalt, indem sie behaupteten, Menschen zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und diese Leute zitierten oft eine ganze Liste von Namen, um sicherzustellen, dass die richtigen Gottheit eingeschlossen war. Und hier versuchten sie, den Namen von Jesus zu gebrauchen, um sich von Paulus Vollmacht anzueignen. Bei Paulus sind die Machttaten ein Zeichen seiner Vollmacht in Jesus. Nicht er ist der Handelnde, sondern Gott selbst wirkt und handelt darin. Also Gott wirkt in der Geschichte der Menschen zum Heil und zum Gericht. Wer selbst solche Vollmacht, solch einen starken Gott nicht hat, der muss es mit Nachahmungen versuchen. Und die ganze Bibel nimmt ja die unsichtbaren Mächte sehr ernst. Wehe dem, der sich auf ihnen einlässt, ohne den Stärkeren hinter sich zu haben. Viele Menschen in Kleinasien damals praktizierten Exorzismus, Okkultismus, um damit Geld zu verdienen. Wie wir hier in diesem Text, aber auch schon in den Texten davor gelesen haben. Und so waren es auch die Söhne des hohen Priesters Skephas und waren von Paulus beeindruckt, von seiner Macht, von seinem Wort, ja, dass er so gewandt war im Reden und versuchten auch, sich auf dem Namen Jesus zu berufen, um Dämonen und Zaubereien sozusagen auszutreiben oder auch zu bestärken. Aber sie hatten die Macht und Kraft des Heiligen Geistes nicht oder Gottes nicht. Ihnen war es gleich, sie wollten damit nur Geld verdienen und die Menschen täuschen, sie zu beeindrucken, ja, dadurch ihr Unterhalt sich bezahlen lassen. Und diese Männer riefen die Macht Jesu an, ohne Jesus Christus persönlich zu kennen. Die Kraft, Menschen zu verändern, kommt allein von Christus. Sie lässt sich nicht anzapfen, indem man seinen Namen wie Zauberformeln zitiert. Gott wirkt mit seiner Kraft nur durch diejenigen, die er dazu erwählt. Und das tut er an bestimmten Orten und in bestimmten Situationen und zu bestimmten Zeiten. Und wir haben gesehen in der Apostelgeschichte, dass Paulus in verschiedenen Städten unterwegs war. Und ich bin mir 100% gewiss, dass Paulus voll des Heiligen Geistes war, dass Gott mit ihm war und dass jede Reise und jede Stadt war ein Auftrag von Gott. Aber in manchen Städten haben wir gesehen, dass der Geist Gottes die Wirkung des Geistes nicht zum Vorschein kam. Er wurde rausgeschmissen, er wurde vertrieben und kaum Leute kamen zum Glauben. In anderen Städten wiederum sehen wir, dass viele zum Glauben kamen. Warum? Weil die Menschen offen waren, weil Gott da was vorhatte. Weil Gott was mit den Menschen vorhatte, aber auch die Menschen waren offen für das Wirken Gottes. Und es war der gleiche und derselbe Paulus, der nach wie vor erfüllt war mit dem Heiligen Geist, um dort das Evangelium zu predigen. Und so sehen wir, dass die Kraft Gottes wirkt in manchen Orten, in manchen unterschiedlich. Und Ephesus war ein Zentrum der schwarzen Magie und anderer okkulten Praktiken. Die Menschen erfahren magische Formeln, die ihren Wohlstand, ihr Glück und Erfolg im Leben verschaffen soll. Aberglaube, Zauberei waren alltäglich. Und wir sehen im Alten Testament in 5. Mose Kapitel 18 die Verse 10 bis 14. Und die möchte ich mit euch lesen. 5. Mose Kapitel 18, die Verse 10 bis 14. Niemand aus eurem Volk darf einen Sohn oder eine Tochter durch Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten, Hexen anderer mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Wegen dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen sollt so leben, wie es dem Herrn, euren Gott, gefällt. Die Völker, die ihr vertreiben werdet, hören auf Zauberei und Wahrsager. Doch das hat der Herr, euer Gott, euch verboten. Wir sehen hier ein klarer Befehl Gottes. Wir können nicht Christ sein und zugleich Okkultismus, schwarze Magie, Zauberei oder an Zauberei festhalten. Sobald man sich auf solche Dinge einlässt, wird man leicht von Satan gefangen genommen, weil Satan sehr mächtig ist. Und wenn du in Okkultismus oder Esoterik verstrickt bist, dann versuche dich von den Praktiken zu trennen und folge Jesus konsequent nach. Hier im Text sehen wir die rechte Verkündigung. In Vollmacht geht weiter und Jesus allein wird dabei gepriesen. Nicht ein wenig Esoterik, nicht ein wenig Engel oder Buddha oder sonstige heilige Steine oder irgendetwas anderes. Nein, Christus allein. Und dadurch kommt es zu einer heiligen Furcht, welche auf alle fällt, die bereit sind, Buße zu tun, die bereit sind, sich zu trennen. Und das geschieht hier. Sie waren bereit, die Botschaft anzunehmen, und wir sehen, Bücher wurden verbrannt, Okkultismus oder Dinge wurden zerstört, der Aberglaube wurde zerstört und sie haben sich förmlich getrennt von den Dingen. Und als dies geschah, als sie das sozusagen Konsequenzen draus gezogen haben, kommen wir zum dritten Punkt, gab es Aufruhen. Durch die Verkündigung von Paulus kamen viele Menschen zum Glauben in Ephesus. In einer Stadt, wo die heidnischen Götter das gesamte religiöse und kommerzielle und gesellschaftliche Leben prägte. Und dies brachte natürlich ein gewisser Widerstand oder Aufruhr oder Aufstand unter den Bürgern von Ephesus. Einige wurden wütend auf Paulus. Durch seine Predigt würden ihre Geschäfte sozusagen abnehmen. Sie fertigten silberne Statuen von der Göttin Artemis an. Die Handwerker wussten, dass ihre Einnahmen sinken würden, wenn die Menschen anfingen, an Gott, an den lebendigen Gott zu glauben und ihre Götzen zu verwerfen. Und wir lesen in den Versen 25, in Apostelgeschichte 19, die Verse 25 und 27. Er rief die Handwerker und einige andere, diesem Gewerbe angehörten, zusammen und erklärte: Männer, ihr wisst alle, dass unser Wohlstand auf diesem Geschäft beruht. Wie ihr gesehen und gehört habt, hat dieser Paulus vielen Leuten eingeredet, dass handgefertigte Götter gar keine Götter sind. Und das geschah nicht nur hier in Ephesus, sondern überall in der ganzen Provinz. Natürlich spreche ich hier nicht nur von dem Verlust und Ansehen für unser Geschäft. Ich befürchte auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis einen Einfluss verlieren könnte und dass Artemis selbst, die herrliche Göttin, die überall in der Provinz Asien und in der ganzen Welt verehrt wird, ihr Ansehen einbüßen könnte. Wir sehen hier, sie haben kapiert, worum es ging. Dass ihr Geschäft leiden würde, dass die Verehrung der Götter leiden würde und dass sie im Grunde genommen an Erfolg, an Macht, an Geld und an Stolz verlieren würden. Ich frage mich manchmal, welche Götter haben wir im Alltag? Die wir durchaus verehren, die wir vielleicht nicht beim Namen nennen. Ich frage mich manchmal, welche Strategie verfolgen wir, um Macht, um Anerkennung, um im Mittelpunkt zu stehen? Und versuchen es mit etwas anderes vorzutäuschen. Wir sehen hier, Demetrius wählte eine geschickte Strategie, um einen Aufstand anzuzetteln. Er appellierte an die Geldliebe hinter einer Maske des Patriotismus und der religiösen Loyalität zu verbergen. Die Aufständischen nahmen die selbstsüchtigen Motive ihres Aufstands nicht wahr, sondern betrachteten sich als Helden, die für ihr Land und für ihre Überzeugungen eintrat. Aber sie wurden geblendet, um zu bekommen, was ihnen am Herzen lag, und das war Geld. Sie waren bereit, alles zu unternehmen. Und jetzt sind wir hier in diesem Text, wo es richtig zur Sache ging. Und der Aufstand war da. Und in dem Theater oder Amphitheater sozusagen konnten sich damals bis zu 20.000 Leute treffen. Und wir lesen im Text, sie haben geschrien und geschrien, 2 Stunden lang. Und die Göttin Artemis verehrt. Da war eine Wut, da war Aufruhr. Und Paulus wollte dahin. Und Paulus wollte dahin und in diesem Amphitheater gehen und seine Leute beizustehen. Aber die anderen Christen ließen ihn nicht, weil sie um seine Sicherheit besorgt waren. Die Provinzbeamte waren Vertreter der Regierung, die in der Region für politische und religiöse Ordnung zu sorgen hatten. Paulus Botschaft hatte alle gesellschaftliche und soziale Barrieren überwunden und ihm Freunde in hohen Positionen verschafft. Der Aufstand war sowohl antijüdisch als auch antichristlich geworden. Und vielleicht wurde dieser Alexander von den Juden als Sprecher geschickt, um zu klären, dass die Juden nichts mit diesem christlichen Glauben zu tun haben. Daher keine Schuld an den wirtschaftlichen Problemen der Silberschmiede trugen. Und doch, mit gezielter Propaganda wird das Volk aufgewiegelt, wie wir sehen, dass die örtliche und traditionelle Religiosität ja ins Wanken kam. Und ich denke, manchmal auch bei uns spielt die Tradition oder spielen gewisse Gebräuche eine so große Rolle, dass in dem Ganzen das Wirken Gottes verloren geht. Dass in dem Ganzen der Mittelpunkt, das Evangelium, verloren geht. Weil wir so sehr fokussiert sind auf Tradition oder Gebräuche, dass wir das Wesentliche, um was es geht, aus dem Auge verlieren. Wenn die Tradition ein größerer und wichtiger Teil im Leben der Gemeinde einnimmt als das Wort Gottes, spätestens da sollten wir merken, dass wir das Ziel verfehlen. Ich möchte schließen mit der Frage, welche Gründe veranlassen dich, gegen das Evangelium auf die Barrikade zu gehen? Was steht bei dir im Weg? Oder wo schiebst du etwas vor in deinem Leben, um das Hören und das Reden Gottes zu ignorieren? Ist es der Stolz? Ist es die Habgier, um nicht für das Reich Gottes zu wirken? Oder ist es vielleicht
das Alter, wo du sagst, sollen doch die jungen Leute es machen. Paulus war sich nicht zu schade, als uralter Mann der damaligen Zeit sich auf den Weg zu machen. Natürlich war da auch noch Timotheus, ein Jüngling. Natürlich waren da auch noch andere, die viel jünger waren. Und er hätte die vorschicken können. Aber nein, er spürte das Brennen Gottes in seinem Herzen. Er spürte dieses Feuer, diese Leidenschaft. Und er ließ sich von nichts beeinflussen. Er ließ auch keine Entschuldigung zu. Und er sagte auch kein, ach nee, lieber nicht heute. Oder mal schauen. Oder vielleicht. Sondern er war sich seiner Berufung im Klaren. Er hatte ein Ziel vor Augen, Christus und Christus allein zu predigen. Und er hatte ein Ziel vor Augen, auf das noch einige gerettet werden. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir von uns, dass wir uns von dem Ziel, von unserer Bestimmung, von dem Auftrag nicht abbringen lassen. Sei es durch Vortäuschungen, oder falschen Motiven oder irgendwelche Ausreden, sondern dass wir nach wie vor offen sind für das Wirken Gottes, für das, was Gott mit uns möchte. Und dass wir dann offen und bereit sind zu gehen, so wie Paulus. Lasst uns beten.